Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply.
Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one McCrispy, so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
Guten Morgen, Sonnenschein.
Good morning nach Berlin.
Ah, die Außenkorrespondenz aus Koblenz. Wie geht's Ihnen denn? Wie ist das Wetter?
Ja, also hier war ja für zwei, drei Tage der Sommer am Wochenende. Das habe ich genossen. Es war ja wirklich Mitte 20 Grad. Nicht zu heiß und nicht zu kalt. Also da ist ja auch bei mir Vitamin D ausgeschüttet worden. Und heute ist es auch sonnig, aber es ist schon recht frisch. Mir kann die Kälte aber nichts. Wie fandest du es denn da drüben im Osten?
Also bei uns war es ja auch wirklich richtig sommerlich. Wir hatten 27 Grad. Vorgestern, war ein Traum. Ich liebe das ja. Also mir sind es ja immer noch 10 Grad zu kalt. Ja, auch gestern.
Wow, weißt du, ich finde es so schade, als diese Wetterkarte eingeblendet wurde von Deutschland, hat man gesehen, dass unten im Südwesten bei Kempten, da waren es 29 Grad und in Kiel 15. Da bist du doch auch abgefuckt, wenn du in Kiel wohnst, oder? Ey, da denkst du dir doch, alle haben sie Sommer und wir können hier eine Jacke anziehen da oben. Ich sag's dir, im Norden wohnen, das muss man sich ganz genau überlegen.
Naja, dafür haben die das Meer. Herzlich willkommen bei Teufelsküche.
Welcome.
Nee, ist nicht dein Ernst.
Ja, da weißt du Bescheid. Dann kommen wir in Teufelsküche.
Teufelsküche. Der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy Crash und Nicolette von Tages.
Weißt du, ich weiß nicht, wie das in Koblenz ist. Ich glaube, wir haben das schon mal besprochen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wenn du in Berlin zum Bürgeramt musst, um keine Ahnung, was für Sachen zu organisieren, ist ja alles Mögliche beim Bürgeramt, Perso, Reisepass, Pipapo, ne? Das ist ja quasi unmöglich, in Berlin einen Termin beim Bürgeramt zu bekommen. Also du hast ja manchmal Wartezeiten von 5 Monaten. Also ich kann jetzt auch nicht 5 Monate warten. Und dann hast du nochmal die Möglichkeit, in komplett Berlin mit außenrum, also dieser Berlin hat ja dann, keine Ahnung, eine Spanne oder einen Durchmesser von 40 Kilometer, wo dann gesucht wird, einen Termin zu bekommen. Jetzt brauchte ich einen neuen Reisepass. Und habe einen neuen Reisepass beantragen wollen, Online-Termin ausgemacht und musste nach Spandau. Und Spandau ist halt wirklich am Arsch der Welt. Und ich weiß nicht, wie ist das in Koblenz? Bürgeramttermine, Hölle. Die Leute sind immer so unfreundlich. Ich weiß nicht, woran das liegt.
Naja, also hier ist das natürlich, weil es ja weitaus kleiner ist als so eine Großstadt wie Berlin, total easy. Also ich glaube, während der Pandemie gab es da so diese Sache mit, macht ihr online einen Termin? Das mache ich auch immer und da ist auch meistens nichts los. Also ich verstehe auch gar nicht, dass man sich da online Termine machen muss. Man könnte da auch so sponti hingehen. Gott sei Dank hat man sowas ja nicht so oft. Also ich erinnere mich daran, wenn ich so Sachen mache wie umziehen und du musst die Adresse auf dem Perso ändern, das ging eigentlich immer alles recht flott. Meine Freundin hat im Moment ja ein Debakel, davon wollte ich dir erzählen. Wie du weißt, wir fliegen ja in 6 Wochen in die Staaten und hab dann ein Ester beantragt, das geht ja über die App. Also letztes Jahr gab es die App noch nicht, als ich nach New York flog. Jetzt gibt
Welche
es eine
App?
Ester-App von Ester, eine ganz normale Touri-App. Und das ist so toll gemacht, du legst dein Handy auf deinen Reisepass und es zieht sich vom Reisepass alle Daten, es ist sofort alles eingetragen.
Geil.
Dann kannst du sogar noch vom Personalausweis, wenn du den hast, deine Nummer eingeben, zieht er sich sofort die private Daten. Also Ester beantragen war so fix dieses Mal. Wirklich 3 Minuten hat es gedauert und war
Weil
auch
normalerweise
am nächsten Tag
hast du
schon
90 Fragen.
Nee, also du hast schon ein paar Fragen, aber es ging wirklich ratzifatzi dieses Mal.
Okay, geil.
Ganz, ganz toll. $21 überwiesen und am nächsten Tag hatte ich schon die Bestätigung. Und meine Freundin war ja letztes Jahr auf Kuba.
Sag mal, Moment, bevor du nach Kuba gehst, das ist schon hochoffiziell, wo du das gemacht hast, diese App. Weil $21, das Ester kostet doch inzwischen $100.
Nein, ein Ester kostet $21. Ich habe letztes Jahr, als ich nach New York geflogen bin, $40 bezahlt. Das war aber auch eine andere Internetseite, wo man sich ein Ester beantragen konnte, mit extra Service und so, das wussten wir nicht. Aber das klassische Ester kostet $21. Also
aber warum hast du das dann nicht? Euro. Warum hast du das dann jetzt nochmal gemacht? Das ist doch 3 Jahre haltbar. Oder zwei.
Das, was ich letztes Jahr hatte, war nur für ein Jahr.
Okay, ich bin baffled. Interessant. Ja, okay, zurück nach Kuba.
Whatever. Auf jeden Fall, ich habe die Bestätigung bekommen, war auch total easy. Mhm. Also für alle, die ein Ester-Visum beantragen, macht es über die App, das geht wirklich richtig schnell. Und ich erinnere mich sogar, 2019, als wir geflogen sind, war das noch $19. Das war noch günstiger. Und auf jeden Fall ist meine Freundin letztes Jahr auf Kuba gewesen. Und sie ist sich darüber nicht im Klaren gewesen, also wir alle nicht, dass wenn du auf Kuba warst, kannst du nicht einfach mit einem Ester in die Staaten reisen.
Mhm.
Das ist natürlich aufgefallen, als wir das Ester-Ding gemacht haben, hier alle zusammen bei mir zu Hause. Und wir haben nur noch 5,5 Wochen und jetzt hat sie sich im Konsulat in Frankfurt einen Termin machen müssen. Für ein Interview musste da auch schon Expressgebühr bezahlen, damit sie da schnell einen Termin bekommt. Und die braucht jetzt ein, ich glaube, B1-Visum, um da 14 Tage Urlaub zu machen. Und das ist natürlich eine knappe Kiste.
Nur weil sie auf Kuba war?
Ja.
Ist das irgendwie, wird das offiziell auch beantwortet, warum das so ist? Ich meine, klar, ein ehemals kommunistischer Staat, bla bla bla, ja. Die Amis und der Kommunismus, ne? Aber sorry, ja. Hast du nur Urlaub gemacht?
Du musst ja, wenn du so ein Ester-Ding beantragst, ankreuzen, ob du schon mal auf Kuba warst, Iran, Irak und solche Geschichten.
Mhm.
Und ich habe gesagt, meine Güte, dann kreuz halt einfach an, dass du auf Kuba warst und vielleicht kriegst du es ja trotzdem genehmigt. Die vom Konsulat haben gesagt, es wird sofort abgelehnt.
Krass.
Sofort. Ich habe natürlich auch super viele Nachrichten auf Instagram bekommen, weil ich das auf Instagram gefragt hatte. Und da habe ich Geschichten gehört, die habe ich meiner Freundin natürlich jetzt nicht erzählt. Aber naja, manch einer wird dann da stehen gelassen. Ne? Man sieht an einem Reisepass, auch wenn du keinen Stempel da reinbekommst, auch wenn du keine Markierung da reinbekommst, alles.
Ja.
Alles. Es ist im Reisepass gespeichert. Und manch einer hatte irgendwie gesagt, dann soll sie sich doch einfach einen neuen Reisepass beantragen. Da habe ich mir gedacht, Leute, meint ihr, wenn du einen neuen Reisepass beantragst, ist da nichts drauf gespeichert? Also die Leute sind auch manchmal, die sind auch richtig delusional.
Das ist, also wenn du eine neue Techniker-Krankenkasse-Karte beantragst, ja, also, dann ist doch da drauf. Da ist doch trotzdem deine History drauf.
Die meinen auch, wenn du einen neuen Reisepass oder Perso beantragst, hast eine neue Identität. Da ist dein Leben bisher ausgelöscht oder so. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt sehr, sehr knapp. Und wir drücken ihr ganz feste die Daumen.
Aber wirklich, das ist ja krass, ne? Also ich meine,
Kuba
ist ja bestimmt auch mega toll. Also ich verstehe schon, dass man da irgendwie Urlaub machen möchte und dass man da so Probleme bekommt dann mit, weiß ich, vor allem mit einem als Deutsche. Weißt du, hat sie einen deutschen Reisepass?
Ja.
Naja, das ist ja dann, also der deutsche Reisepass, was willen die? Da, haben die Angst, dass sie sich da drüben dem Kommunismus verschworen hat und jetzt die neue RAF aufmacht und dann Amerika bombardieren will oder was?
Ja, ich finde es auch total krass. Also ich finde es wirklich interessant, weil ich den Hintergrund auch nicht verstehe, aber vielleicht weiß jemand von den Zuhörenden da mehr als wir, dass wenn du in Kuba gewesen bist, von wo geht jetzt die Gefahr aus? Das verstehe ich nicht so richtig.
Please let us know.
Ja.
Du bist ja mein allwissendes Orakel. Du kannst mich mal bitte wissen lassen, warum meine Dose, aus der ich trinke, oben nach Oma-Parfüm riecht. Das ist schon die zweite die Woche.
Na, das weiß ich nicht. Vielleicht ist das so eine Charge gewesen oder so ein Karton, wo irgendwas draufgesprüht wurde oder so.
Ja, boah, ekelhaft. Ekelhaftlich. Mhm.
Ja. Ich wollte dich mal was fragen.
Oh, oh.
Bevor wir zur Popkultur übergehen, ist einfach nur ein random Thema, aber ich habe Angst, dass ich es vergesse, dich zu fragen.
Okay, schieß
Was ruhig. Hältst du von Kindern im Internet zeigen? Vor allen Dingen von der Tatsache, ich zeige mein Kind nur von hinten oder zensiere das Gesicht?
Also da haben wir schon, ich glaube, zweimal drüber gesprochen. Einmal mit der lieben Sandy. Und dann haben wir es vorher auch nochmal kurz thematisiert. Da kriege ich wieder so aufs Maul für. Ich sehe da kein Problem drin. Mhm. Ich bin da aber auch sehr undeutsch. Ich bin da, die Deutschen, die mir ihren Datenschutz und dass die Rechte bloß so gut wie möglich eingehalten werden, bla 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 bla, verstehe ich auch, aber ich sehe das nicht so eng. Ich sehe das nicht so eng. Mir ist das relativ egal, aber ich habe halt jetzt auch keine Kinder. Es könnte sich natürlich ändern, so in dem Moment, wo ich Kinder habe, weil ich mir denke, naja, was soll denn passieren mit den Fotos, ne? Mhm. Und jetzt kommen dann wieder die ganzen Leute, sagen, ja, aber die ganzen Pedos da draußen, ist für mich irgendwie kein Argument, weil meinem Kind passiert ja nichts. Das ist ja in meinem Schutz und aber das ist auch nur meine Denke. Ich weiß, dass Mütter ganz, ganz anders drüber denken. Ich weiß, dass Frauen da auch nochmal ganz anders drüber denken. Und das ist auch absolut legitim und kann ich nachvollziehen. Ich glaube, ich würde meine Kinder jetzt nicht unbedingt verstecken. Ich hätte jetzt kein Problem damit, meine Kinder auf Social Media zu zeigen. Ich würde mein Kind jetzt nicht ausbeuten. Das ist nochmal eine andere Sache, ne? Es gibt ja diese ganzen YouTube-Kinderkanäle, wo wirklich Kinder, Dreijährige, stundenlang auf YouTube irgendwelche Spielzeuge auspacken und so weiter. Und dann quasi auch wirklich arbeiten, weil sie ja dafür dann Klicks bekommen und für den Klicks wird dann Geld generiert und sowas. Das finde ich dann schon wieder fragwürdig. Das fände ich nicht cool. Aber meine Urlaubsbilder mit meinen Kindern zu teilen, ja, ich verstehe, dass da ganz viele anders drüber denken. Wie denkst du denn drüber?
Ja, ich habe noch keine richtige Haltung dazu, beziehungsweise ich finde es recht schwierig, weil ich bin da so wie so ein Fähnchen im Wind, heute so, morgen so. Mhm. Ich schaue mir auch immer diese amerikanische Mentalität an. Die Amerikaner teilen ja wirklich alles im Internet. Und das ist ja auch datenschutztechnisch da nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich halte auch nicht so viel von dieser ganzen Datenschutzsache, weil ich mich immer frage, selbst wenn der Staat mich kontrolliert, was will er denn kontrollieren? Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist einfach eine Steuerprüfung. So, die wollen dann...
Die wird eh kommen.
Und dann schrauben die mich auch auseinander und wollen eh alles gezeigt haben. Also da bin ich dann am Ende transparent und die können mich dann auch ficken. Aber ich glaube, nichts kann mich so dahin raffen wie das Finanzamt. Alles andere wäre mir noch wurscht. Also auch diese Bargeldgeschichte. Von mir aus zahle ich überall mit Karte. Ich liebe das. Na gut, dann weiß halt das FBI, was ich wo wann gekauft habe. Wie gesagt, mein Problem ist, wenn das Finanzamt das weiß oder könnte zum Problem werden. Je nachdem, wie der Wirtschaftsprüfer drauf ist. Und bei den Kindern ist es so, beziehungsweise ich teile ja auch mein Leben im Internet und ich sehe da keinen Nachteil drin, weil ich nicht zeige, wo ich wohne und all diese Dinge. Ich gucke, dass ich Freunde und Familie bedeckt halte, weil nicht jeder ins Internet möchte, um auch Leute zu schützen. Und bei den Kindern sehe ich das so, ich habe auch nicht diesen Aspekt unbedingt im Vordergrund, dass es Menschen gibt, die sich an Kindern ergötzen, weil das machen die auch mit einem Kind, was im Quellekatalog abgebildet ist. Also ich schütze ja mein Kind in erster Linie so, dass dem nichts passieren kann. Der Pädophile kann wahrscheinlich auch am Kindergartenzaun stehen und da kannst du ja auch nicht pausenlos die Kinder reinholen und so weiter. Was ich halt finde ist, um das mal abzukürzen, wenn jemand sein Kind zeigt, dann zeigt er das. Das muss die Mutter oder der Vater für sich entscheiden. Mir wäre das nicht recht gewesen, wenn es jetzt Kinderbilder von mir im Internet gegeben hätte, durch meine Mutter, wenn sie Influencerin gewesen wäre.
Und warum? Wegen deines Werdegangs?
Wegen meiner Geschichte, Werdegangs. Das wäre was bei mir absolut dagegen spricht. Aber die andere Seite ist, ich finde, wenn du dein Kind nicht zeigst, dann zeig's einfach gar nicht. So dieser Quatsch mit von hinten zeigen, die Augen oder das Gesicht zensieren oder nur eine Hand. Ich finde einfach, zeige es oder zeig es halt eben gar nicht. Dieses Möchtegern-Alibi, ich schütze das Gesicht meines Kindes, aber der Rest, der darf ruhig ins Internet. Das ist ja auch einfach nur so eine unsinnige, ich möchte mein Gewissen beruhigen. Ich würde nichts von meiner Nichte zeigen, nicht das Kinderzimmer, nicht den Kinderwagen und schon gar nicht auch nur ein Füßchen. Ich würde das nicht tun, abgesehen davon ist es auch gar nicht mein Kind. Aber ich finde so dieses Dazwischen nur fürs Alibi doch auch irgendwie blödsinnig.
Finde ich interessant, dass du das sagst, weil ich weiß, du bist eine Frau, die nach den Werten lebt, ganz oder gar nicht. Und ich habe in dem Moment, als du mich gefragt hast, habe ich drüber nachgedacht, wie ich das wahrscheinlich machen würde und habe dann auch gedacht, naja, okay, ich finde das eigentlich ganz gut, wenn man dann halt das Gesicht nicht zeigt oder so oder halt, dass das Foto so beschneidet, dass man sieht, da ist ein Kind, aber dass die Persönlichkeitsrechte des Kindes vielleicht doch noch ein bisschen wahren möchte. Ich kann das voll nachvollziehen. Also ich glaube, da bin ich genau anderer Meinung als du. Das sehe ich, da denke ich mir so, ja, das finde ich eigentlich einen guten Kompromiss. Naja, so, ich lasse die Leute teilhaben, ich habe das Kind und das ist da, aber es muss ja auch nicht jeder das Kind muss ja nicht prominent werden durch mich.
Ja.
Heidi macht das so.
Das wäre nochmal ein anderer Aspekt. Ich halte Zensieren manchmal für Quatsch. Du kennst doch das Musikvideo von Pink, Get the Party Started.
Mhm.
Ganz alt. Und da läuft sie in einer Szene durch den Gang und haut ein Messer in die Wand und läuft dann weiter. Die Amerikaner haben diese Szene zensiert, dass man nicht sieht, dass sie ein Messer in die Wand so steckt. Mhm. Was sollen die Menschen denn denken, was unter der Zensur ist? Ein Brot? Ein Baguette? Steckt sie ein Baguette in die... Ja, es ist doch Blödsinn. Es ist so, wie wenn du nur meine Augen, einen Balken über meine Augen machst. Es weiß doch trotzdem, es erkennt dich doch trotzdem jeder Mensch auf der Straße. Ja,
aber das vergleichst du jetzt Quatsch. Birnen mit Äpfeln.
Nee.
Jein.
Wenn meine Mutter mein Gesicht verdeckt hätte, würde das für mich als Erwachsene jetzt wenig Sinn machen, weil ich denke, hör mal, du hast mich doch ins Internet gestellt. Auf die Visage mehr oder weniger kommt es doch jetzt auch nicht an. Ist mein Gesicht denn jetzt weniger oder mehr wert als der Körper?
Life is a highway. And on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one McCrispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Eigentlich könnten wir da mal so eine kleine Feldstudie wieder draus machen, da es gibt ja diese Kinder schon. Es gibt ja die Generation Alpha, die jetzt schon nachwächst, die jetzt anfangen, selbst in Social Media und so aktiv zu sein, deren Eltern, die Millennials, auch selbst irgendwie die Kinder online gestellt haben. Also gerade in Amerika ist es ja, also jedes Kind, das geboren wird, hat ja quasi schon einen digitalen Fußabdruck. Ne? Mhm. Und es gibt ja auch schon die Generation, die darüber sprechen kann, wie das für sie war, dass sie schon immer digital vorhanden waren, in Form von Fotos oder Accounts oder keine Ahnung was. Ne? Das wäre mal interessant. Vielleicht haben wir Zuhörerinnen da draußen, die Kinder haben, die schon im Social-Media-Alter sind, wo die Eltern gesagt haben, ja, ich habe hin und wieder mal Kinderfotos geteilt. Und was denken da die Kinder dazu? Das wäre mal super interessant, wenn ihr uns da Feedback geben könntet. Schreibt uns einfach auf Instagram. Hm. Finde ich spannend.
Ja, ich auch. Das wäre natürlich krass.
Aber wie gesagt, Heidi Klum macht das so, dass sie die Kinder zeigt, aber dann nur einen Arm oder mal nur von hinten oder auch mal die Gesichter auskratzt irgendwie auf Social Media, dass man die Gesichter nicht sieht, also einen Sticker drüber macht oder so. Wen gibt's denn noch? Fällt mir gar nicht ein.
Ja, das macht sie. Das hat sie ein ganzes Leben lang gemacht, damit sie aus ihrer Tochter, wenn sie 16 ist, ein Topmodel macht und die in Unterwäsche für Intimissimi dahinstellt. Also es ist.
Ich glaube erst ab 18. Ich glaube, die haben sie erst ab 18 gezeigt tatsächlich.
Oh, ja. All right.
Ja, aber dafür stehe ich ja auch, weil sie dann sagt, okay, ich bin halt die berühmteste Deutsche der Welt, ich bin einer der berühmtesten Menschen der Welt. Dadurch werden meine Kinder automatisch berühmt, wenn ich sie zeige. Das hat man ja bei Michael Jackson gesehen. Ab dem Moment, wo man die Kinder einmal gesehen hat, für immer weißt du, wer diese Kinder sind. Und die können dieser Bekanntheit nicht mehr entkommen. Ne? Also das sind zwei komplett andere Argumente.
Ich verstehe das natürlich. Heidi Klum ist auch nochmal eine andere Hausnummer. Die möchte ihre Kinder natürlich schützen vor gefährlichen Dingen. Ich finde zum Beispiel bei Influencerinnen ganz gefährlich. Genau, bei Influencerinnen auch ganz gefährlich, wenn die so sagen, dass das Kind im Kindergarten ist oder wo es im Kindergarten sein könnte. Ich finde das einfach alles so fahrlässig. Ich finde, das sind so Informationen. Es braucht nur mal einen falschen Menschen, der zuhört oder zusieht, der es nicht gut meint mit dir. Und schon bereust du, dass du das Schultütenbasteln im Kindergarten gezeigt hast, weil man gucken oder erkennen konnte, in welcher Kita dein Kind ist. Das halte ich alles für.
Aber wenn wir schon... Wenn wir schon über so Kinder- und Kindheitsstars und Berühmtheiten in der Kindheit sprechen, Jojo Siwa, hast du das mitbekommen?
Ich habe das mitbekommen, aber du musst, glaube ich, erstmal erklären, wer sie ist, weil ich kenne die auch nur, weil ich so in der Szene bin.
Ich würde sagen, dann sagen wir mal herzlich willkommen zur Popkultur.
Popkultur.
Nicolettes neue Lieblingssegment in unserem Podcast. Jojo Siwa ist eine, ich glaube, am bekanntesten ist sie dafür, dass sie bei Dance Moms war. Es ist eine Tanzgruppe in den USA gewesen von Kindern, die getanzt haben, professionell. Und auch so Pageant-Wettbewerbe gemacht haben, Schönheitswettbewerbe und Co. Und die wurden halt von den Müttern in so einer Tanzschule begleitet. Und die Mütter, die waren sehr competitive, die haben wirklich alles gegeben. Und das war richtig, richtig schlimm, dort zuzusehen, wie so vierjährige Mädels fertig gemacht werden von Müttern. Und das war aber eine sehr erfolgreiche Sendung in den USA mit Millionen von Zuschauern. Und die Kids, die da mitgemacht haben, unter anderem Jojo Siwa, sind alle berühmt geworden danach. Und Jojo Siwa ist die berühmteste von allen. Die hat einen YouTube-Kanal gestartet, dann als Teenager, in dem sie Spielzeug-Reviews gemacht hat. Sie hat Sachen gebastelt, sie hat sich mit anderen Kindern getroffen. Und die ist halt Multimillionärin geworden damit. Und jetzt fast forward, das Mädel ist jetzt inzwischen 20 Jahre alt, war immer so ein ganz liebes, süßes, braves Mädchen mit Haarspängerchen in den Haaren und Glitzer auf den Augen. Und jetzt ist sie 20 und hat sich vor 2 Jahren geoutet als lesbisch und denkt, sie ist jetzt eine ganz große Rebellin, weil sie jetzt die Pubertät überstanden hat und auf einmal ein erwachsener Mensch ist. Und jetzt macht sie auch Musik und die Musik, die sie rausbringt, ist sehr mittelmäßige Popmusik, also wirklich sehr mittelmäßige Popmusik, von der man sogar ausgeht, dass sie noch nicht mal selbst singt. Und sie versucht jetzt so ein bisschen einen auf Bad Girl zu machen. Sie versucht so ein bisschen das, was Leute wie eine Miley Cyrus gemacht haben, von Disney-Star zu erwachsene Entertainerin oder auch eine Britney Spears und so weiter. Dieser Weg von, ich bin das brave Mädchen, das brave Schulmädchen zu, ich bin jetzt ein sexy Superstar, den versucht sie gerade unglaublich über die Lanze zu brechen, diesen Schritt. Und es ist einfach nur unangenehm, ganz, ganz unangenehm, diese ganzen Videos von ihr und Interviews dazu, wo sie sagt, ich bin die Erste in meiner Generation, die sich das macht, aber irgendjemand muss das ja machen. Und du denkst dir so, Mädchen, du hast Erwachsenwerden nicht erfunden, aber genauso kommt es halt rüber und es ist ganz, ganz unangenehm.
Ja. Also vielleicht sollten wir auch nochmal betonen, dass dadurch, dass sie ein Kinder-YouTube-Star gewesen ist, hat die wirklich so viel Geld gescheffelt, das kann man schon fast gar nicht mehr zählen, denn die hat Produkte rausgebracht, tausende von Produkten, von Haarspangen bis Haargummis, bis Knete, bis Puppen, bis Spielzeuge, bis Fahrräder, bis Rollschuhe, bis Inlineskates,
alles.
Bis Möbel.
In alles jedem bei
Supermarkt,
Target.
In jedem Supermarkt Amerikas findest du Produkte von ihr, die sich in den letzten 10 Jahren mindestens Millionen, Abermillionenfach verkauft haben. Dieses Mädchen hat als Kind so unglaublich viel Geld verdient und die war dafür bekannt, dass sie wirklich auch sehr, sehr kindlich ist. Bunt angezogen, bunte Haarspangen, so ein richtiges Mädchen mit so 2 Schweinezöpfchen. Und von heute auf morgen hat sie sich geoutet, dass sie homosexuell ist und dann wurde sie auch auf einmal borschikos. Also dieses kommerzielle Image, was sie bisher immer hatte, ist ja von heute auf morgen verschwunden. Und sie hat auf den Boden gestampft und auch gesagt, ich möchte dieses Image nicht mehr, das war ich eigentlich gar nicht und das ist jetzt vorbei. Gut, verstehe ich auch alles, die ist halt erwachsen geworden, die ist kein Kinderstar mehr. Aber wie du gerade gesagt hast, die macht halt wirklich, danke für die Beschreibung, mittelmäßige Popmusik. Okay, ist ja nicht schlimm, verkauft sich bestimmt auch irgendwo.
Kann nicht jeder so Qualitätsmusik machen wie ich, ne?
Natürlich.
Streamt
Dann
Matrix.
Hat sie ganz komisches Make-up, die sieht so ein bisschen aus wie der Sänger von Kiss, so wie Alice Cooper, schminkt sie sich.
Aber halt in schlecht, vom Karnevalsshop.
Und dann hatte sie dieses Interview, und das habe ich mir auch, ich habe es auch gesehen, wo sie doch wirklich gesagt hat, du hast es gerade beschrieben, noch niemand in der Musikgeschichte hätte so einen krassen Wandel mitgemacht wie sie. Also dieser kleine 20-jährige Rotzlöffel stellt sich auf einen roten Teppich neben all diesen Megastars, die es in Hollywood jemals gab und geben wird und stellt sich da selber auf die Tribüne und zwar auf Platz 1 und sagt, dank dem Universum, dass ich entstanden bin, weil ich bin die größte Bereicherung für Planet Erde. Ich konnte nicht mehr, als ich das gesehen habe. Wirklich, ich konnte nicht mehr. Und wenn man sich dann auch noch wirklich das Material anguckt, was bei dieser Musikkarriere bei rumgekommen ist, es ist halt wirklich eine Britney auf Wish bestellt, ne?
Ich glaube aber, dass da einfach ihr Umfeld zu belangen ist. Ne? Ich glaube, ihr Umfeld ihr Team sind alles Menschen, die so Ja-Sager sind, die ihr positiv zustimmen, die sagen, ja, das ist so krass, was du machst, bla bla bla, weil die halt Geld damit verdienen, ihr zuzustimmen und zu sagen, du bist so toll, das voranzutreiben und so weiter. Und ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig für Menschen von diesem Kaliber, die so reich sind und so bekannt sind weltweit, da Menschen zu finden, die ehrlich mit einem sind, auch innerhalb des eigenen Teams, ne? Wenn du dir aktuell eine Britney Spears anguckst, wer ist denn ehrlich zu der? Ich glaube nicht, dass irgendjemand ehrlich zu ihr ist oder auch andere Stars. Das ist am Ende bist du dann für deine Fehltritte irgendwie doch selbst verantwortlich, weil von außen wird es dir keiner sagen, habe ich das Gefühl.
Ich finde, eines der schönsten Beispiele, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ist ja Drew Barrymore. Ich liebe ja ihre Talkshow, die Drew Barrymore Show. Und ich mag sie einfach als Mensch sehr, sehr gerne. Die hat ja auch wirklich viel Mist gefressen in ihrem Leben. Die war Kinderstar, nebenbei eine Drogenprobleme, dann doch mit wieder Schauspielerin. Also wirklich immer Hollywood hin und her, Hollywood hin und her. Die hat quasi eine Entwicklung gemacht zwischen Straße und Hollywood. Und die redet ja sehr, sehr oft offen über diese Entwicklung und was das wirklich mit dir macht, wenn du ein Kinderstar bist und auch so viel Geld verdienst. Und man darf auch nicht vergessen, wenn ich mich selber frage, wann ich die größte Entwicklung in meinem Leben gemacht habe, würde ich behaupten, die letzten 4, 5, 6 Jahre. Und diese Entwicklungsphase, die jeder Mensch ja irgendwie mitmachen muss, also wirklich dieses Erwachsenwerden und jetzt mal auf sich und sein Leben klarkommen, das muss ja jeder Mensch irgendwann mal gemacht haben. Das kannst du nur, wenn du wirklich bewusst und besonnen bist. Und wenn du ständig diese Karriere hast und dir alle Menschen immer nur applaudieren, dann frage ich mich wirklich, kann man überhaupt diese Entwicklung mitmachen, um sich selber zu finden und um auch realitätsnah zu sein. Ich glaube, das fehlt diesen Menschen, die immer von Ruhm und Reichtum begleitet waren.
Und dann ist, glaube ich, auch noch das Problem, dass solche Menschen ja auch ihre Freundschaften sind, glaube ich, eher so Business-Freundschaften aus der Branche. Es ist ja ganz schwierig, dann auch noch alte Freundschaften weiter zu pflegen, weil die einfach ein ganz anderes Leben führen. Die haben ihren 9-to-5-Job, weißt du, und können nicht mehr relaten mit dem Leben, das dieser Superstar führt. Und kommen da auch irgendwie schon gar nicht mehr zusammen. Man schafft es wahrscheinlich gar nicht mehr zusammen, Urlaube zu machen, weil dieser Superstar wahrscheinlich für keine Ahnung wie viele 100.000 Euro Urlaub machen kann und die Friseurin von nebenan sich ihren Urlaub zusammensparen muss. Und das kommt einfach nicht mehr zusammen, glaube ich, auf so vielen Ebenen, ne? Sodass du einfach kein authentisches Bild mehr von der Außenwelt hast und dich dementsprechend, du kannst dich ja gar nicht mehr richtig reiben an allem, was da draußen passiert, ne? Das ist eine ganz seltsame Bubble.
Wie empfindest du das, wenn du weißt, dass du deine Zukunft wahrscheinlich dann in Los Angeles verbringst und diese Bubble ist natürlich bekannt dafür, dass alles sehr, sehr oberflächlich ist und nicht tiefgründig ist und alles so American Smalltalk, Larifari, laissez-faire ist. Macht dir das manchmal Angst? Hast du Angst davor, dass du vielleicht nicht mehr diese intimen Kontakte führen könntest wie in Deutschland? Denn du führst ja gute Freundschaften in Deutschland.
Ich führe gute und sehr lange Freundschaften. So mein Kern an Freundschaften ist irgendwie seit 10, 12 Jahren der gleiche. Mhm. Der hat sich nicht viel verändert. Ich bin mir dessen bewusst, dass das schwieriger wird, weil Freundschaften in Amerika was ganz anderes sind als Freundschaften hier in Deutschland oder auch in Europa, wie du es gesagt hast. Ne? Ja. Eine Freundschaft, wenn ich jemanden in Deutschland meinen Freund oder meine Freundin nenne, dann weiß ich, das ist ein Mensch, auf den kann ich mich immer verlassen, da kann ich jederzeit anrufen, diese Person wird für mich da sein und ich werde für diese Person da sein, da ist egal, was passiert. Ne? Und man ist auch ehrlich zueinander. Und ich weiß, dass das in den USA, das gibt es halt quasi nicht. Ich glaube, erst recht als erwachsener Mensch nochmal Freunde zu finden, sowohl hier in Deutschland als auch in Amerika, unglaublich schwierig. Und dann nochmal so innige Freundschaften. Habe ich das mit dir letzt besprochen oder mit jemand anderem? Ich glaube, das funktioniert in einem Erwachsenenalter wieder ab dem Zeitpunkt, wo du Kinder hast und dann über die Kinderfreundschaften knüpfst mit anderen Eltern, über die Schule, über den Spielplatz, Kindergarten und so weiter, wo die Kinder miteinander aufwachsen und man dann wegen der Kinder irgendwie eine Connection hat. Und ich glaube, das ist nochmal so ein Level, wo es anfängt, nochmal neue Freundschaften im Alter sich zu entwickeln. Aber ja, ich mache mir da keine Sorgen, um auf deine Frage zurückzukommen, weil ich ein sehr geselliger Typ bin und ich habe ja auch nichts gegen diese Oberflächlichkeiten. Mir ist ja manchmal ist das, ich fühle mich ja auch in meinen Freundschaften so wohl, weil die mich einfach in Ruhe lassen, sagen wir es mal so. Ich habe wenn ich mich mit Freunden treffe, dann finde ich das total angenehm, wenn die mir einfach ganz viel von sich erzählen und ich einfach die Fresse halten kann und man nicht im Mittelpunkt stehe. Und tatsächlich bin ich ja privat ein sehr introvertierter Typ und daher mal schauen, wie das wird. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ja.
Total.
Und du, ja, wenn du nach an London denkst, ich glaube, in London kann sowas nochmal einfacher funktionieren, oder?
Würde ich jetzt mal behaupten, wobei man ja auch nochmal dazu sagen muss, dass ich ja im Moment nichts Konkretes am Start habe, um nach London auszuwandern, außer dass ich mich pausenlos beraten lasse, aber es scheint halt schwieriger zu sein, als ich glaube. Ich habe ja schon tolle Menschen in London kennenlernen dürfen, die ich ganz toll finde. Also auch, dass die aus London angeflogen kamen, zum Teil, um meine Show zu gucken. Das hat mir wirklich sehr viel bedeutet. Das hat mich sehr berührt und auch gerührt und auch stolz gemacht. Und auch wenn ich da bin, dass mir auch immer noch neue Leute vorgestellt werden. Oder ich da einfach mal auch in einer Wohnung in London auf der Couch liegen darf und nachmittags schlafen kann, weil mein Flug erst abends geht. Ich finde das so lieb und so großzügig, weil eigentlich sind wir ja auch noch fremde Menschen. Aber mir ist das ganz, ganz wichtig und ich kann mich daran erinnern, als ich 2011 nach Koblenz gezogen bin, da hatte ich ja nur meinen Partner, der war ja dann irgendwann weg und durch ihn habe ich eine Frau kennengelernt, meine Freundin Nancy, die heute nicht nur noch meine Freundin ist, sondern auch Geschäftspartnerin bei Ninaco. Und durch meine Freundin Nancy habe ich den größten Teil meiner Freundinnen, die ich jetzt habe, kennengelernt und das schon seit 12 Jahren. Es braucht manchmal einen Wingman, der dir noch mehr Leute vorstellt, der dir aber auch gönnt, dass du soziale Kontakte knüpfst. Und das ist mir unglaublich viel wert. Und ich habe in London eine ganz tolle Freundin kennengelernt, die Annike, die mir auch wiederum Leute vorgestellt hat. Und sie war mal eine oder ist eine Followerin von mir. Und ich durfte durch sie halt noch mehr soziale Kontakte knüpfen. Und das bedeutet mir so viel, weil ich glaube schon, dass es schwierig ist. Ich meine, du hast halt deinen Partner. Aber wenn du alleine auswanderst, ohne Bekannte, ohne Freunde, das ist ja so eine mentale Challenge, wenn du dich da nicht beim Töpferkurs und im Fitnessstudio anmeldest.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Um Leute kennenzulernen.
Du bist gezwungen. Wenn du das alleine machst, bist du gezwungen.
Finde ich sowieso wichtig. Bist du ja auch gezwungen, auch mit Partner. Man muss sich ja irgendwie ein soziales Netz aufbauen. Also zu Hause rumsitzen und warten, dass Freundschaften entstehen, das geht nicht. Aber es macht es natürlich einfacher, wenn du weißt, ich habe schon so 4, 5 Leute, die ich auch mal um Rat fragen darf und so. Also wenn ich nach London ziehe und ich brauche einen Termin beim Amt für einen Personalausweis oder ich frage mich, wie Müllabfuhr oder Miet- und Nebenkosten funktionieren, ist es natürlich schön, wenn du Leute kennst, die auch bereit sind, dich zu unterstützen. Natürlich, das ist Gold wert.
With Kizik Hands Free Shoes, motion sounds something like this. Kizik helps you experience the magic of motion. With over 200 patents in easy on, easy off technology, you'll never have to touch your shoes again. There are hundreds of styles and colors, plus a squish like nothing you've ever felt. For a limited time, get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
This episode is brought to you by the Weather Channel. It's suggested that brands avoid using sound effects in podcast ads. And remember to speak in a chill tone. Well, here's a suggestion for everyday life. Tap into the Weather Channel app. It's loaded with insights that help you manage your allergies, breathe easy, and
use your outside voice.
What in the weather are you waiting for? Be a force of nature with the Weather Channel app.
Wir sind immer noch bei der Popkultur und ich habe da noch mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich mit dir besprechen wollte. Auch musikalisch, auch auf TikTok viral gegangen
ist. Jetzt red doch erstmal kurz über deinen Song, bitte.
Ach so, mein Song ist ein Riesenflop, aber er ist trotzdem geil.
Sag mal, woran macht man einen Flop aus?
Naja, das ist, der wird halt nicht so oft gehört, wie ich mir das gewünscht hätte, was bei dem Song davor, Superstar, da hatte ich ein Gewinnspiel gemacht, dass die Leute den pre-saven können, ne? Und dann sind da unglaublich Tausende von Pre-Saves entstanden. Und bei dem aktuellen Song habe ich das nicht gemacht. Und ich habe halt das Gefühl, dass die Leute, wenn du bekannt bist als Drag Queen und als für Make-up und für deine Tesla-Videos, das ist halt super schwierig, sich dann für eine neue Sache bekannt werden zu lassen. Oder dass die Leute dann sagen, okay, ich interessiere mich dann auch für die Musik. Und ich verstehe das auch absolut und ich bin auch gar nicht beleidigt darüber. Ich finde es so schade, weil ich mir denke, ich glaube, der Song würde so vielen Leuten gefallen, weil er echt cool ist und gerade für Leute auch in unserer Generation. Der hat so ein bisschen 90er-Referenzen, aber ich glaube, die Leute kriegen es halt auch gar nicht mit und das ist auch voll okay. Das ist halt einfach ein teures Hobby und ich habe gestern erst oder vorgestern erst wieder auf TikTok gesehen, da hat jemand aus der Musikbranche gesagt, weißt du, auf Englisch, it takes 10 years to become an overnight sensation. Also Leute, die schon erwachsen sind und auf einmal irgendwie so von 0 auf 100 gehen, was du halt nicht siehst, sind die Jahre Arbeit davor, die es gebraucht hat, um dorthin zu kommen. Und auch Künstlerinnen, wie zum Beispiel, wie heißt sie, Rai, die diesen Prada-Song hat, ne? Das, I'm on Prada, die macht ja schon seit 15 Jahren Alben ohne Ende. Die hat ja schon gefühlt 10 Alben veröffentlicht, bis sie jetzt einmal einen Hit hatte, der sie jetzt nach oben katapultiert hat. Daher bin ich da relativ entspannt. Ich so, ja, okay.
Ich finde trotzdem, halt nicht, du solltest aber noch mal ein anderes Genre bedienen. Weil die Musik, die du machst, natürlich ja auch sehr speziell ist. Sehr.
Findest du? Ich finde die sehr Mainstream.
Nein.
Das, was ich eigentlich machen will, ist noch viel weniger Mainstream.
Das, was du machst, ist wirklich sehr Berlin. Das ist auch wirklich sehr Underground, würde ich schon sagen. Ja.
Underground Berlin? Mhm. Das ist ja interessant, wenn das von, okay.
Ich würde gerne von dir so einen richtig Schlager. Klassischen, na, ich sehe dich nicht so ganz am Ballermann, muss ich sagen, auf der Bühne.
Giovanni Zarella Schlager.
Nee, aber schon Popmusik.
Mhm.
Weil, was man ja nicht vergessen darf, vom Typ her, bist du ja so ein Elevator-Boy.
Okay.
Ich finde das an, zumindest. Danke. Weil, ich sag dir auch warum, dieses hübsche, kindliche noch mit dabei. Also du bist ja, du siehst ja jetzt nicht aus wie Bud Spencer.
Okay. Mhm.
Du hast ja etwas sehr Kindliches, etwas sehr Jugendliches, etwas sehr Liebliches. Feminin will ich nicht sagen, lieblich. Mhm. Und gerade in Kombination mit diesem super Körper. Manchmal höre ich die Leute so sagen, nee, wenn Leute so sagen, wenn jemand von Candy redet, dann kommt irgendwann so nebenbei, die hat einen Hammerkörper.
Nein.
So, ja, Leute, das fällt bei dir ja nicht so richtig auf, weil du bist ja jetzt nicht so das oben ohne und ich fotografiere mich im Fitnessstudio-Model, aber man sieht ja zwischendurch, das blitzt ja immer so hervor, dass du ja durchtrainiert bist. Und ich finde, dass du eher damit spielen solltest. Es gibt ein Lied, pass auf, ich nenne dir den mal. Ich glaube, dieser Künstler ist homosexuell. Ich glaube, das habe ich jetzt aber
Troye Sivan.
Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Gespannt. Ich kenne nämlich auch nur ein oder zwei Lieder. Der heißt Henry Moody.
Okay, nee, sagt mir noch nichts.
Aber guck dir mal Henry Moody an, bitte. Hast du dein
Moody,
Henry,
so
dein
wie
Handy?
So wie Moody, wenn man mutig ist.
Ja.
Henry?
Henry Moody.
Okay. Jetzt, ich sehe schon, wie zu Hause alle ihre Handys zücken und Henry Moody.
Na, wir halten ihn in die Kamera für die Leute, die zuschauen. Henry Moody.
Oh, der ist aber hübsch. I get it.
Richtig. So ein Typ bist du ja.
9,3 Millionen Follower, okay.
Und er hat ein Lied gemacht, er hat auch viele Lieder schon gemacht und mit einem Lied ist er ja jetzt sehr bekannt geworden, das nennt sich Drunk Text.
Mhm.
Und ich finde, du solltest dir das später mal anhören und das ist was ganz anderes, was du bisher machst, aber ich denke mir immer, auch mit deiner tollen Stimme, weil ich finde, man merkt noch nicht so sehr, was du für eine gute Gesangsqualität hast, das ist noch nicht so richtig hervorgekommen, weil du hast ja sehr viel Talent und ich finde, du solltest einmal kurz in eine andere Richtung einschlagen. Just to see if it works.
Okay. Danke für den Tipp, finde ich interessant. Ja, ich mache halt so Dance-Musik, ne? Dance-Pop mache ich aktuell.
Man kann ja einmal hoppla kurz in eine andere Richtung hüpfen.
Okay.
Ich behaupte ja immer, dass ich ein sehr gutes Gespür dafür habe, was Leute gut finden. Ich versuche ja immer sehr Mainstream zu sein, weil es sich verkauft.
Und ich erinnere dich an deinen Hass an Taylor Swift, ne? Hat auch nur 30 Folgen gedauert. Ja.
Ja, ich liebe sie doch. Trotzdem muss ich sagen, ich habe irgendwo eine Doku gesehen, How to be a Swiftie oder so eine Doku über Swifties. Mhm. Und ich muss sagen, da konnte ich mich jetzt nicht so mit identifizieren. Aber ich bin halt auch erwachsen.
Ich auch nicht.
Und ich muss natürlich auch sagen, ich mag ihre Musik. Sie ist trotzdem keine Beyoncé. Aber das hören wir jetzt
auch
schnell
auf,
das Thema. Muss sie auch nicht sein.
Muss man ja auch nicht sein.
Whatever.
Genau. Bleibe ich bei Deutsch oder Englisch?
Oh, Englisch.
Also dann müsste dir eigentlich mein allererster Song Little Too High, müsste dir dann sehr gefallen, weil das ist ein richtiger Pop-Pop-Song und der ist auf Englisch.
Schickst du mir gleich?
Der ist auf Spotify. Geh einfach auf Spotify.
Okay.
Das sind ja nur 3 Songs.
Little Too High. Naja, also ich bin bei Deutsch auch nicht abgeneigt, aber ich denke halt immer, warum nur in Deutschland bekannt sein, wenn auch die ganze Welt geht. So sehe ich das halt, ne?
Okay, verstehe. Okay, danke für die Entertainment Consultant. Auf jeden Fall wollen wir da beim Thema bleiben, TikTok und Musik. Wer viral gegangen ist jetzt gerade? Nicole Richie, hast du es gesehen?
Nein, aber ich liebe ja Nicole Richie.
Ich finde die ja auch großartig. Ich war ja bei wie heißt das, bei damals hier mit Paris, bin ich jetzt... Simple Life, genau. Ich war ja der riesen Nicole Richie-Fan. Ich fand die so unterhaltsam, die stand die ganze Zeit im Schatten von Paris Hilton, was aber gar nicht zurecht war, weil eigentlich war sie der Main Character. Ja. Sie war der Humor, sie war alles, ne? Auf jeden Fall hat die jetzt gerade einen sehr viralen Moment mit 2 Songs, die sie gemacht hat. Und ich wusste gar nicht, dass sie auch Musik macht.
Doch, Dandelion war ihr erster Song vor 20 Jahren.
Ah, okay. Und einer, die macht jetzt Rap-Musik. Einer von diesen beiden Songs heißt Beastie, also der T von Bienen, Beastie. Und der zweite ist Little Gems. Und das ist so zum Schreien, wenn du das auf TikTok anguckst, weil da gibt es auch Musikvideos dazu. Und es ist, man weiß halt nicht, meint sie es ernst, meint sie es nicht ernst. Und es ist so ein bisschen cringe, aber irgendwie halt auch dann trotzdem professionell gemacht. Klar, wenn dein Vater Lionel Richie ist, ne? Wahrscheinlich hat der sie ins Studio gezerrt, hat gesagt, wenn du es machst, machst du es richtig. Aber das ist ein Album gewesen von 2020. Der hat 2020 ein Album aufgenommen, das heißt Unearthed. Und 2 von diesen Songs gehen jetzt gerade viral. Das ist total abgefahren, weil sie halt so Rap macht und es ist so weird.
Habe ich noch gar nicht gesehen, aber ich finde sie wirklich ganz toll. Ich habe auch damals ihr Buch gelesen, das habe ich mir aus Amerika mitbringen lassen vor 20 Jahren. Da gab es ja noch nicht so Amazon und so. Und ich fand sie immer ganz toll. Ich war damals ein bisschen erschrocken. Sie war ja eigentlich immer normalgewichtig und von heute auf morgen erschien sie ja dann wirklich sehr, sehr, sehr mager und bis heute ja auch ganz zierlich klein und schmal. Aber ich finde die auch toll mit ihrer direkten, süffisanten Art, finde ich, hat die gepunktet ohne Ende bei mir.
Ja, ich finde die auch großartig. Die will ich mal kennenlernen. Ich glaube, ich will sie noch mehr kennenlernen als Paris Hilton und ich bin ja ein riesen Paris Hilton-Fan. Mhm. Aber ich glaube, Nicole Richie ist halt noch mal eine Spur cooler und echter wahrscheinlich. Ne? Mhm. Wenn wir schon bei TikTok sind, hast du gesehen, dass der Bundeskanzler jetzt einen TikTok-Account hat?
Nee, der soll keinen TikTok machen, der soll mal seinen Job vernünftig machen. Also wirklich, ich frage mich ja auch immer, ich habe ja auch bis heute nicht mitbekommen, dass der auf einmal Bundeskanzler geworden ist. Ich war mir auch noch nie, das ist doch der einzige Bundeskanzler in meinem Leben, wo ich immer 2 Sekunden brauche, um mich nochmal an den Namen zu erinnern. Ich vergesse den jedes Mal. Man kriegt den nicht mit. Man kriegt ja alles wirklich mit. Jeden Politiker, der irgendwas Gutes oder nicht so Gutes verzapft. Aber ich denke mir immer wieder, unser Bundeskanzler, ich krieg den nicht mit. Was macht der eigentlich? Wo ist der?
Ja, der macht jetzt TikTok. Es gibt ja Umfragen, dass Olaf Scholz der unbeliebteste Kanzler aller Zeiten ist und aktuell auch der unbeliebteste in der Welt Führer, also der Leader, ich habe es nur auf Englisch gesehen, der Regierungschef, der unbeliebteste Regierungschef anscheinend.
Das ist, glaube ich, der richtige Begriff, Candy.
Und ja, ein anderer unbeliebter Führer ist schon ein paar Jährchen länger her.
Ja, du hast es übersetzt von Leader, das muss man sagen.
Oh Gott.
Ups, das war ein bisschen... Naja, die Leute wissen, wie das meinen. Ja.
Ihr wisst, wie ich habe es aus dem Englischen, weil ich auf Englisch die Umfrage gesehen habe.
Ungarland nennt man das gerade.
World Leader. Und der macht jetzt TikTok und ich bin mir ziemlich sicher, dass sein Team auf ihn zugegangen ist und nachdem sie diese Umfrage gesehen haben, gesagt haben, wir müssen uns jetzt die Gen Z irgendwie ranholen und du musst das TikTok machen. Ich freue mich schon drauf, wenn der irgendwann da auf TikTok irgendwelche Musical.ly-Challenges, Dances macht.
Soll ich dir mal eine Neuigkeit erzählen?
Oh, oh.
Ich erzähle dir mal eine Neuigkeit, wenn wir schon von Leitungen sprechen. Der Bürgermeister von Koblenz folgt mir jetzt auf Instagram. Ich hab's geschafft.
Hat er einen offiziellen Bürgermeister-Account, oder?
Der hat einen eigenen Account, ja, die Stadt selber auch, aber der hat einen eigenen, ich glaube, privaten Instagram-Account, kaum aktiv, aber er folgt mir jetzt, wahrscheinlich, weil ich auf meiner Show in Koblenz über ihn hergezogen habe, vor über 1000 Menschen.
Was hast du gesagt?
Ich habe gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin während der Show, aber ich habe gesagt, schade, dass der Bürgermeister, ich erinnere mich, Es kann gut sein, dass wenn die Show vorbei ist, überrascht mich der Bürgermeister mit einer Ehrenbürgerschaft. Aber das wird er wahrscheinlich nicht machen, weil seitdem es die Ehrenbürger in Koblenz gibt, also seit 150 Jahren, von 130 Ehrenbürgern sind gerade mal 5 Frauen, der Rest sind nur Männer.
Oh.
Und zu meiner Veranstaltung käme er auch sowieso nicht, weil ich bin ja eine Frau und er geht nur auf Veranstaltungen, die von Männern für Männer sind. Das habe ich gesagt. Ich möchte dazu sagen, unser Bürgermeister ist relativ jung. Ich glaube, der ist noch nicht mal 50. Ein sehr attraktiver Mann. Und mein kontroverses Verhalten ihm gegenüber ist, ich bin manchmal eingeladen auf Veranstaltungen, gerade von Frauen für Frauen hier in der Stadt. Und da kommt immer nur die stellvertretende Bürgermeisterin, die auch mit einer Frau, glaube ich, verheiratet ist. Die ist sehr pro Frau in dieser Stadt. Und unser Bürgermeister nöscht. Vor mir, und das behaupte ich jetzt, wussten kaum Leute, was Koblenz ist und wo Koblenz liegt. Das war ja keine Menschen in diesem Land ein Begriff.
You put it on the map. Koblenz on the map.
Wirklich. Ich habe es quasi entworfen, gegründet und hochgezogen. Nee, jetzt mal im Ernst. Ich habe mich zumindest ja sehr gut um das Koblenzer Marketing gekümmert die letzten
du
Jahre.
Du kannst eigentlich Koblenz als Business anmelden von dir.
Finde ich auch. Man muss ja wirklich mal sagen, ich bin quasi das Stadtmarketing. Und das hat mir die Leitende
Geschäftsführerin.
Die Geschäftsführung vom Stadtmarketing, das ist die Miriam Schuff, Ex, jetzt ist sie nicht mehr beim Stadtmarketing, hat mir immer wieder gesagt, dass sie froh ist für mein Marketing, was ich für die Stadt betreibe. Da hat sich der Bürgermeister bis heute noch nie einmal für erkenntlich gezeigt. Noch nie. Bitte sehr, Stadt Koblenz.
Ich würde jetzt aus Trotz einfach wegziehen. Ich würde einfach sagen, nee, ich mache jetzt eine andere Stadt berühmt und da werde ich
London.
Dann mach doch mal London berühmt, Nicolette.
Ja, ich kümmere mich drum. Mensch, kennt auch noch keiner.
Nee. Und wenn du dir ganz viel Mühe gibst, dann, die haben da ein ganz großes Haus, habe ich gehört. Da kannst du dann einziehen, im Zweifelsfall.
Hör mal, sollen wir eigentlich mal über mein E-Bike sprechen?
Ist es da?
Noch nicht.
Immer noch nicht. Das ist ja eine längere
Diese
Geschichte
Woche.
Als mein Visum.
Diese Woche. Also. Das mit dem E-Bike dauert nur so lange, weil ich es lease. Ich habe lange mit meiner Steuerberaterin darüber gesprochen, ob ich das E-Bike lease. Und hat natürlich nicht nur einen steuerlichen Aspekt, sondern auch versicherungstechnisch. Und wenn du was liest, kommt man natürlich auch für Schäden auf, hast Werkstattanspruch. Und ich konnte es ganz anders versichern. Und der Leasingantrag ist jetzt durch, ist wie
Aber
bei einem
ist
Auto.
Ist es denn so teuer? Das kostet doch irgendwas, kostet das 1500 Euro oder so?
4.500 Euro kostet mein E-Bike.
What? Ist das aus Gold?
Du kriegst auch E-Bikes für 1500 Euro, aber das sind richtige Kaschem, wo der Motor dich 10 Kilometer weit bringt.
Okay.
Was kostet ein normales Fahrrad? Weißt du's?
Ich hätte gesagt so 600 Euro.
Ja, also ein gutes, normales Fahrrad kostet dich locker mal 1000 Euro. Habe ich nie gedacht. Ich dachte, man kriegt Fahrräder ab 200 Euro.
Kriegst du auch, aber dann sind sie
gebraucht. Ja,
bei Lidl. So, genau.
Genau. Und ein E-Bike mit einem guten Motor, du musst natürlich auch immer gucken, wo will ich hin und wo wohne ich und so weiter. Da, also das günstigste E-Bike kriegst du für 2.300 Euro und das ist wirklich nur, um zum Lidl zu fahren und zurück. Wenn du ein gutes E-Bike möchtest, was dir nicht zusammenbricht und was dich auch mehr als nur 20 Kilometer bringt und so weiter, musst du schon ein paar tausend Euro hinblättern. Ich wusste es ja auch nicht vorher, ich habe mich ja mehrfach beraten lassen. Und ich lese das jetzt, weil ich damit hervorragend zum Büro fahren kann und der Leasingantrag ist jetzt durch und jetzt bestellen die mein E-Bike. Du kriegst ja nicht das Vorführmodell, das dauert dann nochmal 2 bis 3 Tage, aber ich denke, heute oder morgen müsste es abholbereit sein. Und dann fahre ich durch Koblenz am Bürgermeister. Ich fahre über den Bürgermeister drüber mit meinem
Sie
E-Bike.
Sie kennt keine Straßenschilder. Sie kennt keine Übergänge.
Und jetzt sage ich dir was, ich habe mir auch einen Helm gekauft.
Also doch. So it's happening.
Ich habe mir einen Helm gekauft. Was sagst du dazu?
Ich sage dazu, finde ich eine interessante Choice, weil du ja immer deine Haare gemacht hast im Prinzip.
Always.
Ne? Das wird jetzt deine Haarfrisur ein bisschen zerstören. Ich hätte eine Alternative für dich gehabt. Sag mal, hast du eigentlich die Waschmaschine?
Nee.
Bisschen. Immer noch nicht? Ah, ja, okay. Die Alternative, die meine Freundin Cinka benutzt, ist, das nennt, ich weiß, diese Krause, ne?
Ja.
die bei Aufprall den Hals, den Nacken schützt. Weil eigentlich den Kopf musst du gar nicht schützen, du musst den Nacken schützen. Und dann, wie so ein Airbag, bläst sich das dann auf. Genau, ein Hals-Airbag ist das. Ja. Hast du das mal überlegt?
Ich kenne das von unserer lieben Freundin Vera Entwehen, deren Insta-Stories ich ja ganz toll finde.
Deine Freundin, ich finde die nicht cool.
Nicht?
Nee, ganz schlimmer Mensch.
Sag mal, warum?
Kennst du, also erstens mal, wer so eine Sendung macht wie die, wo du andauernd Menschen, die grenzdebil sind, die schon eigentlich fast an der Behinderung kratzen, an der mentalen, dass du die so vorführst, wie diese Frau, das sie jahrzehntelang gemacht hat, finde ich ganz, ganz schwierig. Und dann gab es noch mal diese Enthüllungsdoku, wo gezeigt worden ist, wie die mit den Menschen, die vor ihrer Kamera sind, umgehen und auch wie die vorgeführt werden. Und auch wenn Leute zum Beispiel gesagt haben, nee, hör auf, ich möchte jetzt nicht mehr gefilmt werden, dass Vera, und das gibt's auf Social Media, ich such das Video raus, wie die dann zu ihrem Kamerateam sagt, nein, los, hinterher, los, halt drauf. Ganz, ganz unterste Schublade, finde ich. Egal. Hm. Aber okay. Es hat jeder Dreck am Stecken, weißt du, keiner ist perfekt.
Also, finde ich, komische Machenschaften. Also ich möchte das jetzt gar nicht, ich setze mal anders an, weil mir Menschen verändern sich aber auch. Und ich glaube auch, dass Menschen manchmal reflektieren und selber wissen, das war jetzt cool und das war nicht so cool. Ich kann nur von mir selber sprechen. Ich hatte letzte Woche so einen Moment, da ist mir etwas aufgefallen, nämlich, dass ich viel Bockmist gebaut habe in meinem Leben. Ich habe viele Sachen gemacht, da war ich uncool zu mir und auch uncool zu anderen Leuten. Sehr, sehr oft. Ich finde, dass ich richtig viel Scheiße in meinem Leben gemacht habe, Sachen, die ich mir echt hätte sparen können, wo ich auch gar nicht um die Erfahrung irgendwie dankbar bin. Und wenn ich bedenke, was ich vor allen Dingen in den letzten 3, 4, 5 Jahren mich selber reflektiert habe und Dinge nicht nochmal machen würde, die ich jemals gemacht habe, auch für des Kohlewillens und so weiter. Ich möchte betonen, dass es Menschen gibt, die sich ändern können und manchmal auch darüber nachdenken, dass man manche Sachen wahrscheinlich hätte anders gemacht. Und ich finde, dass Menschen diese Chance verdient haben. Und in der Zeit, wo ich ihr auf Instagram folge, nehme ich sie als sehr, sehr nett, sympathisch wahr, ihre Frau Obi auch. Und sie hat die Sendung ja auch aufgegeben, sie hat Fernsehen aufgegeben. Und ich bin mir sicher, dass sie das so auch nicht mehr machen würde. Und wie du gerade schon mal gesagt hast, ja, Menschen machen manchmal Blödsinn. Und vielleicht würden sie es heute nicht mehr machen. Vielleicht können wir uns ja darauf beruhen.
Im Zweifelsfall für die Angeklagte ist okay, ja. Nehm ich so hin.
Ja.
Man soll sie ja trotzdem cool finden. Die hat ja bestimmt auch tolle Seiten.
Ganz
auf jeden Fall was.
Was ich aber eigentlich sagen wollte an der Stelle ist, ich habe bei den beiden gesehen, dass sie diesen Kragen haben, mit dem sie immer Fahrrad fahren. Ich weiß aber auch, solltest du mal fallen und dieser Airbag platzt auf, musst du den, kannst du den ja selber nicht mehr einrollen. Du musst den dann quasi zurückschicken zum Hersteller.
Aber auch einen Helm musst du neu kaufen, wenn du hinfällst auf den Kopf.
Das stimmt, aber mein Helm, ich habe jetzt eines der besten genommen, hat 60 Euro gekostet. Diese Halskrause kostet, glaube ich, 400-500 Euro.
Ich glaube, es ist ein bisschen günstiger als das, aber es rettet halt Leben, ne?
Und wie oft passiert das denn? Und der Helm, wenn ich mal vom Fahrrad falle, heißt das ja nicht zwanghaft, dass dieser Helm, dass ich auf den Kopf falle und der Helm zerbricht. Ich glaube, diese Halskrause, sobald die merkt, dass du in die Senkung gehst, platzt die sofort auf. Und dann musst du sie zurückschicken und das ist dann schon ein teures Investment. Aber vielleicht gefällt mir der Helm ja auch irgendwie nicht. Vielleicht nervt er mich ja trotzdem und ich greife in ein paar Wochen auf diese Halsgeschichte zurück.
Mhm. Ja, ja, also ich weiß nicht, ich habe weder Helm noch Halskrause getragen in der Vergangenheit, weil ich da, ich weiß nicht, mir ist noch nie was passiert. Klar, du musst ja nicht selbst schuld sein, wenn was passiert, ne? Aber ich weiß nicht, habe ich einfach nicht gehabt. Keine Ahnung.
Hast du keine Angst?
Mm-mm. Nee, ich bin ja ein angstbefreiter Mensch.
Ich habe auch nicht viel Angst im Leben, aber ich habe schon, also ich möchte schon nicht irgendwie hinfallen und auf den Kopf und dann irgendwie Probleme bekommen im Anschluss.
Na, im Zweifelsfall würde mir das ja helfen, wenn ich endlich mal auf den Kopf falle. Das wäre ja nur.
Jemine. Lass uns doch mal auch ein positives Wort an unsere Zuschauer richten. Tragt einen Helm beim Fahrradfahren.
Ja, natürlich, tragt einen Helm.
Also bei einem E-Bike, ein E-Bike ist ja auch schon recht straßentauglich, ne?
Also bei E-Bike verstehe ich voll. Weil da bist du so schnell unterwegs.
Ja, 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 ja. So genauso zackig. Wie diese E-Scooter. Ich fahre ja vor allen Dingen, wenn ich in Berlin bin, gerne E-Scooter, weil ich das ja ganz toll finde. Aber mir ist auf so einem E-Scooter auch schon mal Hals und Bang geworden, gerade wenn du so auf der Straße fährst. Ne? Da kommt ja nur mein Auto von rechts und zack ist rum.
Sag mal, was zahlst du denn jetzt monatlich? Ist das teuer?
Für ja, so ist schon teuer. Ich zahle netto für das Fahrrad 90 Euro plus die Versicherung nochmal 15 Euro netto, also 105 Euro netto. Mehrwertsteuer ist ja bei mir irrelevant als Selbstständige, aber das ist schon eine Monatsrate für so ein Fahrrad. Dennoch, ich profitiere ja auch von den Vorteilen, die so ein Leasing hat. Wenn da irgendwann mal was ist, selbst wenn es nur ein platter Reifen ist und so, da hast du natürlich eine Garantie drauf und ich als Selbstständige bin natürlich auch immer froh, wenn ich so geschäftliche Dinge wie ein Fahrrad absetzen kann. Und
warum ist das ein geschäftliches Ding?
Naja, du könntest, ein Auto ist doch auch so eine geschäftliche Sache. Ich brauche doch mein Auto fürs Geschäft und mein Büro ist zum Beispiel 17 Kilometer von mir zu Hause und das ist natürlich schon toll zum Büro und zurück. Das sind 34 Kilometer mit einem E-Bike hervorragend.
Und sagen die dann nicht, na, aber Frau von Taris, Sie haben doch schon ein Auto, was brauchen Sie jetzt noch, ein Fahrrad?
Naja, zwei, drei Sachen darfst du schon. Wahrscheinlich würde ich jetzt eine Vespa nicht mehr genehmigt bekommen, aber zwei...
Sie haben doch schon drei Lamborghinis, was wollen Sie denn jetzt noch genau. Mit dem Bugatti-Fahrrad? Nee,
aber zweimal Fuhrpark, das ist schon in Ordnung. Du kannst so ein Fahrrad ja rechtfertigen, wenn es für dich parkplatztechnisch auch gut ist. Weißt du, ich wohne ja in der Stadt und wenn ich in die Stadt will, laufe ich so 20 Minuten zu Fuß. Da hast du nicht immer Bock drauf, aber mit dem Auto ist es auch wiederum zu wenig. Mit dem Auto fahre ich so 5 Minuten, einen Parkplatz suchen und so. Für mich ist das mit dem Fahrrad wirklich eine tolle Sache, habe ich mir gedacht. Und gerade zum Büro zu fahren, oh, herrlich, ich freue mich eigentlich schon drauf, weil ich am Büro auch richtig beschissen parken kann.
Ich sag dir, du musst aber auch wirklich aufpassen, erstens mal mit dem Parken und zweitens auch, wo du fährst. Denn wenn du nicht auf dem Fahrradweg fährst, sondern auf dem Bürgersteig, dann kriegst du gleich eine Anzeige vom Anzeigenhauptmeister. Und jetzt pass auf, die Geschichte geht nämlich weiter von dem Lieben. Ne? Wir haben ja schon vor 2, 3 Wochen über ihn berichtet. Das ist dieser junge Mann, der ist 18 oder 19 Jahre alt, der mit einer Warnweste und einem Polizvieh Zeichen auf dem Fahrrad versehen, durch Deutschland cruist und dort Anzeigen wild von rechts nach links irgendwie verteilt. Das heißt, er dokumentiert Falschparker oder auch Fahrradfahrer, die nicht richtig fahren und so weiter und macht eigentlich den Job eines Ordnungsamtes oder auch der Polizei und meldet die dann an, haben wir erzählt. Und dann haben sich ganz viele über uns beschwert, tatsächlich haben gesagt, ja, aber der ist doch Autist, das ist ja, kann ja nicht sein, dass er euch über den lustig macht. Und dann habe ich drüber nachgedacht, ja, vielleicht ist er Autist, aber jetzt habe ich so viel über ihn gesehen, dass ich mir denke, nee. Also erstens mal glaube ich nicht, dass er Autist ist und zweitens mal, selbst wenn eine gewisse Erziehung, I don't know, haben wir auch schon besprochen. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Dieser Typ ist in Berlin gesichtet worden von jemandem, wurde gefilmt, während er sich mit dieser Person unterhält. Und die Person fragt ihn, sag mal, warum machst du das überhaupt? Was soll das? Und er sagte, naja, weil ich halt Spaß dran habe, ne, blablabla. Und dann hat er gesagt, ja, okay, aber wie verdienst du Geld damit? Nee, er verdient nur über das Schmerzengeld sein Geld. Ja, was heißt hier übers Schmerzensgeld? Ja, seine Motivation ist halt, dass er von Leuten angegriffen wird und dann die auf Schmerzensgeld verklagt. Und das habe ich gesehen vor ungefähr 10 Tagen, dieses Video, als er das gesagt hat. Hat er gesagt, naja, das Schmerzensgeld ist auch ganz gut, dass er bekommt, wenn er immer auf die Fresse bekommt von den Leuten.
Hat man sein Gespräch gefilmt? Also hört man das?
Das Gespräch wurde, ja, du siehst ihn, wie er das sagt. Oh. Weil er wurde darauf angesprochen, so, hey, du bist jetzt auch vermöbelt worden, warum machst du die Scheiße denn überhaupt noch, wenn du so viel Gegenwind bekommst? Sagt er, naja, das Schmerzensgeld ist ja auch ganz gut, ne? Das ist ja auch nicht zu vernachlässigen. Wenn er auf die Fresse kriegt, kriegt er zumindest Geld dafür. Und deswegen macht ihm das nichts aus. Und jetzt ist ein neuer Videoclip aufgetaucht, wie er auch eine Falschparkerin wieder zur Rede stellt, oder beziehungsweise sie stellt ihn zur Rede, was es soll, dass er da Fotos macht von ihrem Auto. Und was macht er? Sie steht vor ihm und sie will nach seinem Handy greifen, sagt, ey, lösch doch jetzt das Foto, was soll das? Und will nach seinem Handy greifen und streift ihn und er lässt das so aussehen, als hätte er sie geschuckt. Und im Moment, wo sie ihn streift, schmeißt er sich auf den Bürgersteig mit dem Fahrrad um, als hätte sie ihn umgeschmissen. Und dann schreit er gleich, du hast mich umgeschmissen. Und außenrum die Leute, die nicht richtig zugeguckt haben, sie hat ihn umgeschmissen. Und dann ist die Polizei gekommen und Krankenwagen, der hat nichts gehabt, nichts. Er hat noch im Flug auf den Boden, wo er sich selbst hingeschmissen hat, hat er sein Handy in der Hand gehabt, um Fotos zu machen und um gleich eine Anzeige rauszuhauen. Und hat dann eine Anzeige wegen Körperverletzung und keine Ahnung was rausgehauen. Und so macht er sein Geld. unfucking glaublich. Unglaublich.
So Leute,
das macht mich so sauer.
Sind auch Leute, die so Krieger anzetteln, wenn die an die Macht kommen und so. Das ist nicht gut. Das macht mich so sauer, so jemand.
Diese Selbstgefälligkeit und diese. Ich verstehe es nicht.
Für Geld tun Leute echt, da gehen die über Grenzen. Das finde ich immer schwierig, ja.
Ich bin ein totaler Fan von Sachen, weiß nicht, also zu hinterfragen, und nicht jede Regel muss eingehalten werden. Deswegen auch gerade diese ganzen Falschparker-Sachen. Der hat zum Beispiel jetzt auch Hermes-Boten oder DHL-Boten, die halt kurz vorm Out vom Haus parken, weil wie sollen sie es anders machen? Das geht ja nicht. Gerade in einer Stadt wie Berlin, wo du diese ewig langen Straßen hast, wo rechts und links am Straßenrand geparkt wird, da müssen die halt in zweiter Reihe kurz stehen bleiben. Und der findet diese Autos und zeigt die dann sofort an, wo ich mir denke, Alter, wie realitätsfern bist du denn? Was sollen die denn machen? Sollen die in einer Straße mit 200 Häusern sich einen Parkplatz suchen und dann 7 Stunden lang zu diesem Parkplatz hin und zurücklaufen? Und weiß nicht, das finde ich halt so überdeutsch, dieses so unglaublich konform sein. Und es geht mir einfach auf den Sack.
Ja, ist nicht gut, gar nicht gut.
Und jetzt, wer ist darin noch verstrickt, wie auch immer? Stefan Raab.
Ich weiß. Ich habe auch darüber nachgedacht, was du neulich gesagt hast. Und da gibt es ja mittlerweile auch Videos drüber. Du hast es mir ja geschickt.
Unglaublich,
nachdem wir die
oder?
Folge aufgenommen haben, hast du ja in TikTok entdeckt, wo sie genau die Worte benutzt haben, die du in der Podcast-Folge benutzt
hast. Als sie noch nicht veröffentlicht war.
Genau, und da ging es ja halt eben auch darum, vielleicht nochmal zur Abkürzung für all diejenigen, die es nicht gehört haben. Stefan Raab kommt ja jetzt zurück, und wir haben darüber gesprochen, dass Stefan Raab ja eine Karriere auf etwas aufgebaut hat, was heute nicht mehr funktioniert oder funktionieren würde, sollte. Nämlich, der hat viel sich über andere Leute lustig gemacht, auf andere Leute's Kosten, ist sehr, sag mal schnell gewesen.
Nach unten getreten hatte.
Nach unten getreten, diskriminierend gewesen und so weiter. Es war halt eine andere Zeit des Fernsehens vor 15 oder 20 Jahren.
Die damals jetzt, salonfähig war leider, ne?
Genau, richtig. Sagen. Nicht nur bei ihm, sondern auch bei vielen anderen Menschen. Und jetzt kommt er zurück, und die Leute fragen sich natürlich, auf was baut jetzt seine Karriere auf? Denn die Methoden, die er ja bislang benutzt hat, die kann man so nicht mehr machen. Und ich kann nur sagen, ich bin wirklich gespannt, wie es ablaufen wird. Ich glaube auch, dass Stefan Raab dazu gelernt hat, genau wie viele andere, und die Dinge jetzt vielleicht besser macht. Ich bin absolut dafür, dass Menschen noch eine Chance bekommen, dass man nicht immer alte Kamelle auskramt und sagt, du hast es mal so, so und so gemacht. Und wir können nur zuschauen und mal gucken, in welche Richtung es sich bewegt. Ich freue mich trotzdem. Er ist eines der größten Phänomene im Fernsehen gewesen, ähnlich wie der liebe Alfred Biolek. Und ich freue mich, dass er das nochmal probiert, auch wenn ich mir wünschen würde, dass er mit was anderem um die Ecke kommen würde als diese Regina Halmich-Geschichte. Aber auch das werde ich mir anschauen und dann mal schauen, was noch passiert.
Aber es gibt ja auch Gerüchte, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, dass er jetzt angeblich mit einem komplett eigenen Fernsehsender zurückkommen sollte.
Wow.
Das ist ja eines der Gerüchte, ne? Denn man hat sich ja jetzt auch gefragt, warum war der 10 Jahre weg? Was war da los, ne? Und ich kann mir vorstellen, ich habe da mit meinem Freund drüber gesprochen, und der kennt sich ja relativ gut aus, was Verträge und sowas angeht. Und der hat gemeint, wenn das jetzt exakt 10, es ist ja jetzt exakt 10 Jahre her, dass er weg war und jetzt wieder da ist, ne? Er hat gemeint, das sieht für ihn so aus, als hätte er ein Non-Compete-Vertrag unterschrieben. Der hat ja bei ProSieben damals einen unglaublich teuren Vertrag, was waren das, 100 Millionen oder sowas, für 5 Jahre bekommen. Und in diesem Vertrag steht dann am Ende eine Klausel, dass er nach diesem Vertrag 10 Jahre lang ein Non-Compete hat. Ein Non-Compete heißt, dass er nicht bei anderen Fernsehsendern zum Beispiel arbeiten darf für 10 Jahre, weil er eben so eine riesengroße Summe bekommen hat, um die Brand irgendwie zu schützen, ne? Und das ist natürlich was jetzt, das könnte sein, dass er jetzt einfach 10 Jahre weg war, weil er nirgends anders hin durfte, weil er vertraglich geknebelt war und jetzt einfach von dem Geld gelebt hat, dass er da gescheffelt hat, und jetzt geht's weiter, wo die 10 Jahre rum sind. Könnte sein, ist eine
Theorie.
Traue ich
ihm zu.
Traue ich ihm zu, weil warum sollte er auch abhauen, ne? Ich glaube, der ist ja ein altes Showpony, der braucht ja den Applaus, der lebt ja für den Applaus, das liebt er doch. Warum sollte er das sonst machen? Der ist auch gerne der Clown vor der Kamera. Das
sind
wir doch
alle.
Ich glaube
trotzdem, er hätte ja auch die Möglichkeiten gehabt, weiterhin für ProSieben zu arbeiten, bis die 10 Jahre voll sind.
Ist das so?
Ach, einem Stefan Raab sagt doch keiner nein.
Ich weiß nicht, vielleicht haben die Leute auch irgendwann mal genug gehabt, weil das ist ja dann ähnlich wie bei RuPaul's Drag Race oder wie bei anderen Sendungen, wenn es dann nur noch diese Person ist, weil ProSieben war ja in den letzten Jahren, wo Stefan Raab aktiv war, war ja jede Primetime-Show war nur noch Stefan Raab. Jedes Format war Stefan Raab.
Das stimmt schon, aber vielleicht lebt er auch nach dem Motto, wie Alfred Biolek gelebt hat. Alfred Biolek hat gesagt, er hört lieber mittendrin seine Karriere auf, wo er auf dem höchsten Punkt ist, anstatt sich, nee, er hat immer gesagt, lieber möchte er, dass die Leute auf der Straße zu ihm sagen, ach, schade, dass sie jetzt schon aufgehört haben, anstatt zu sagen, ach, wann hören sie denn endlich mal auf?
So haben ABBA das auch gemacht. ABBA haben das absolut smart gemacht. Ne? Die haben gesagt, nö, wir sind jetzt fertig, wir gehen als Legenden. Und ich glaube, das ist auch, warum die immer noch so Legenden sind, weil die gesagt haben, wir machen kein Comeback. Wir versuchen jetzt nicht irgendwie alte Kamellen aufleben zu lassen und uns künstlich am Leben zu erhalten und nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen. Das können ja die wenigsten. Also schau dir eine Madonna an, die krebst ja auch seit 15 Jahren nur noch vor sich hin und kratzt an ihrer Relevanz und versucht relevant zu bleiben. Und nichts gegen Madonna, ich finde die großartig, ist eine Ikone, ist eine der wichtigsten Menschen in der Popkultur der letzten 100 Jahre, aber die ist halt nicht mehr am Zeitgeist und ich glaube, dass das vielen Künstlern so geht und ABBA haben das verstanden, dass sie gesagt haben, nö, für kein Geld der Welt, wir bleiben lieber Legenden und ich glaube, so haben sie mehr Geld gemacht, als wenn sie weiterhin versucht hätten, relevant zu bleiben.
Was glaubst du, warum macht sie es?
Madonna, weil Madonna, glaube ich, eins der größten Egos auf dieser Welt hat. Ich glaube, die hat ein ganz, ganz großes Ego und ganz großes Bedürfnis nach Bestätigung, nach ich bin fucking Madonna. Das ist ihr, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also so schätze ich sie ein. Auch wenn ich finde sie sehr cool, aber ich glaube auch, dass die ein großes Geltungsbedürfnis einfach hat. Die muss sich das selbst beweisen.
Es gibt halt einige, bei denen die Luft so ein bisschen raus ist. Ich finde auch eine Kylie Minogue, die eine großartige Karriere hatte, das ist ja auch alles nicht mehr so geil, was die macht. Also da ist vielleicht so mal so ein kleiner Slasher dazwischen, aber die hat ja auch nicht mehr die Karriere, wie es mal war.
Nee, aber wer hat das denn schon? Schau dir eine Jennifer Lopez an, die ja jetzt gerade, die zerbröckelt ja jetzt gerade. Die wird ja auch gecancelt von rechts nach links. Das ist, wie willst du das machen? Das geht. Ja, doch, wegen ihrer Doku und wegen ihres Films. Sie hat doch diesen Tanzfilm This Is Me Now gemacht, den sie selbst produziert hat. Und das ist ja einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Ganz, ganz furchtbar. Und keiner wollte diesen Film produzieren. Dann hat sie gesagt, weißt du was, dann mach ich das einfach selbst. Produziere den selbst von meinem eigenen Geld. Hat 20 Millionen Dollar für diesen Film ausgegeben. Der ist ganz furchtbar. Und hat, während sie diesen Film gedreht hat, noch ein Dokumentation über den Entstehungsprozess dieses Films gedreht, auch selbst produziert. Und in dieser Dokumentation sieht man, dass alle Menschen um sie herum, Management, ihr Mann, Ben Affleck, ihre Freunde, alle haben gesagt, mach das nicht, warum machst du das? Das macht keinen Sinn, das ist nicht gut, hör auf. Und sie macht weiter und weiter und weiter und das ist ganz, ganz furchtbar anzuschauen. Und jetzt wird sie von rechts nach links gecancelt, weil irgendwie keiner irgendwie ein gutes Wort über sie zu verlieren hat anscheinend. Und auf Social Media, die wird richtig geroastet gerade. Und dann kramen die ganz alte Sachen aus, als ihre Karriere gestartet hat, 1997 oder 96. Und sie sich damals als Newcomer über Leute ausgelassen hat, die schon lange im Geschäft waren, wie zum Beispiel eine Gwyneth Paltrow oder Salma Hayek und so weiter, die schon alle Erfolg hatten. Und sie hat sich in ein Interview mit, ich glaube, Vanity Fair oder sowas reingesetzt und hat gesagt, naja, wer sind die denn? Die sind ja nur berühmt, weil sie mit XY geschlafen haben.
Oh, aber ich mag nicht, wenn man alte Sachen rauskramt bei Leuten und die denen vorwirft. Ich mag das nicht.
Genau, sage ich auch, bin ich deiner Meinung. Die haben das aber gemacht, um ihr aktuelles Verhalten in den Medien in Relation zu setzen, zu sagen, schaut mal, die war schon immer so. Die macht das heute noch genauso und die ist heute immer noch so furchtbar. Und das ist was man einfach vor 20, 30 Jahren irgendwie übersehen hat oder keine Ahnung, was untergegangen ist. Und ich finde es irgendwie schade, weil ich bin kein Fan von dieser Cancel Culture, habe ich ja auch schon millionenmal gesagt. Aber ich finde es halt interessant, dass die ihrem Image jetzt gerade so aufpolieren muss. Das ist gerade so abkackt, ihr Image.
Okay.
Naja.
Whatever.
J-Lo. Mhm. Ich würde sagen, wir machen mal Nachtisch hier. Wir gehen ins Dessert. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Kommt gerne mit rüber. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder.
Tschüssi. Bye.